Was bisher geschah? Drei schwedische Ermittler hängen in Wien fest und können nicht mehr von Schweden zurückgenommen werden. Zuletzt sahen wir den Serienkiller, der sich der Menschheitsfreund nennt und seine grausamen Pläne in das sogenannte Frauenbuch schreibt, verzweifeln. Denn er wird bei jedem Mord von einem mysteriösen, vermummten zweiten Serienkiller ausgetrickst, der an seiner Stelle die Morde vornimmt. Aber wer ist diese geheimnisvolle Gestalt? Und der Menschheitsfreund, wer ist er?
Diese Toten machen mich sehr durstig.
2 Wochen später kam Bergund in seine Wohnung und es warteten 3 Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter. Sein Bruder Tobias wollte endlich reden. Felix Burnside wies ihn darauf hin, dass nächste Woche wieder der Jazz-Flohmarkt stattfände. Die 4. Nachricht war von Martina Steinfeld.
Hermson, hier ist Martina Steinfeld. Also wie es aussieht, werde ich das Revier noch ein paar Wochen interimsmäßig leiten, bis wir einen Nachfolger für Anderson gefunden haben. Jedenfalls, ich wollte es dir zuerst sagen. Wir haben uns für den Hund entschieden. Das war eine gute Idee mit dem Hund, Hermson. Wenn wir das gut spielen, dann bekommen wir sogar noch ein paar öffentliche Mittel locker gemacht. Für Hundeforensik offiziell. Also, vielleicht können wir dann endlich ein paar Überstunden ausbezahlen. Das war eine gute Idee mit dem Hund. Auf Wiederhören.
Harmson Bergund küsste Hampus. In den kommenden Wochen übertraf Theodor sich selbst. Er sprudelte nur so vor Einfällen, Hampus als Mörder zu belasten. Plötzlich sprachen alle Tatortuntersuchungen für den Hund als Täter. Überall tauchten Haare und Speichelspuren von Hampus auf. In den anliegenden Gebieten erinnerten sich viele Zeugen plötzlich an verdächtige Hundebegegnungen im Park. Theodor legte einen Ordner mit historischen Fällen an, in denen Tiere mit Werkzeugen Menschen zu Tode brachten. Hätte es Bergund nicht besser gewusst, wären auch ihm echte Zweifel an der Unschuld seines Hundes gekommen. Nach dem Skandal um Olaf Andersson blieb der Polizei allerdings auch nicht viel anderes übrig, als Hampus als Täter zu präsentieren. Alles andere, Brusjes Verhörergebnisse, Brusjes eigenes Geständnis, das Eingeständnis, überhaupt keinen Schuldigen zu haben, hätte die Gesellschaft Österreichs zerrissen. Womit Bergund jedoch nicht gerechnet hatte, war dieser Hass, der Hampus entgegenschlug. Die Österreicher sahen in ihm kein verstörtes Tier, sondern eine bösartige Bestie. Die Medien zeigten retuschierte Bilder, die Hampus als verrückt gewordenen Wolf erscheinen ließen. Auch Bergund bekam sein Fett ab. Die Zeitungen machten ihn zum tragischen Narziss, einen in seiner Genialität gefangenen Meisterdetektiv, der in seinen engsten Wänden nicht sehen konnte, welch abscheulicher Charakter ihm da Abend für Abend die Schlapfen brachte. Hampus erhielt Morddrohungen. Das Verfahren dauerte und dauerte. In der Zwischenzeit blieb auf dem Revier kein Stein mehr auf dem anderen. Christina wurde nach dem Skandal rund um die exorbitanten Kosten des IT-Fehlalarms in eine Beweiskammer in Tirol versetzt. Brusjes Gehalt wurde aufgrund seines Alkoholismus gekürzt. Er wurde Michael als Fahrer unterstellt. Theodor wurde befördert und bekam 4 Mitarbeiterinnen. Es war eine schwere Zeit für Brusje. Nach 6 angespannten Monaten wurde das Urteil gefällt. Hampus wurde schuldig gesprochen. Der Menschheitsfreund war außer sich. Was trieb die Polizei für ein verachtenswertes Ablenkungsmanöver? Ein Hund als Täter? Lachhaft. Noch dazu der Hund eines Kommissars. Geradezu als wollten sie durchschaut werden. Der Menschheitsfreund hatte sich den Hund genau angesehen. Nie im Leben hätte er unter die schwarze Kutte des Mörders gepasst. Auch der am besten trainierte Hund hätte es wohl nicht geschafft, den aufrechten Gang dieses Meuchlers zu gehen. Und warum denn auch? Hätte ein Hund nicht gemordet, nach Hundeart, die Zähne in das Frauenfleisch geschlagen und knurrend mit dem Kopf gebeutelt? Unter der schwarzen Kutte war ein Mensch und kein Tier. Alles nur eine peinliche Finte der Polizei, um das Gesicht zu wahren. Seine Leserbriefe, in denen er seine Beweise glasklar belegte, fruchteten nicht. Die Zeitungen hatten sich ein simples Bild gemacht und waren nicht davon abzubringen. All seine Pläne, seine Theorien, seine feingespinnten Netze, die er ausgeworfen hatte. Umsonst. Für nichts. Die jahrelangen Vorbereitungen wurden von der Polizei mit Pfoten getreten. Über die Frauen sollte jetzt gesprochen werden, über die herrlichen Frauen, über ihre feinen Instinkte und zarten Neigungen, über ihre Nachsichtigkeit und ihre unglaubliche Stärke. Sessel sollten verrückt werden, Pläne geschmiedet, um das weiche, brustartige der Frau in die Verfassung zu heben. Doch stattdessen redete man über Hündchen, Köter, empathiegestörte Haushunde, über das falsche Bild, das man sich von den Hunden gemacht hatte, über die Schwierigkeiten der Hunde, ihre Grenzen im Gesetz zu erkennen, ihre Instinkte zum Wohle des Ganzen zu unterdrücken. Eine Anzeigenflut ging über die Tiere Österreichs nieder. Jegliche Boshaftigkeit wurde ihnen als Absicht, als Verstoß gegen geltende Paragraphen ausgelegt. Nur Hundehass und Hundeangst aller Orten, aber keine Rede von der natürlichen Überlegenheit eines Eierstocks. Jede Nacht träumte er von der Weltenkönigin, wie sie weinend in ihrem königlichen Saal saß und sich abwandte, sobald er den Raum betrat. Es gab nur eine Lösung. Er musste den Parkmörder selbst entlarven. Sonst würde es niemand tun. Der Menschheitsfreund hatte noch nie in einem Mordfall ermittelt. Als Direktor einer traditionsreichen Druckerei hatte sich nie die Gelegenheit dazu ergeben. Wenn es nach den Detektivshows im Fernsehen ging, dann musste er bloß irgendwo mit dem Fragen beginnen und jede Antwort mit einer weiteren Frage kontern. Und irgendwann, nach der letzten Frage, hatte man den Mörder vor sich und wusste so viel, dass der Mörder gar nicht mehr anders konnte, als jetzt seine Sicht der Geschichte darzulegen. Dann konnte man ihn bestrafen. Mit Gefängnis, wenn es sich um einen alten Kommissar handelte. Mit Fäusten, Flüchen und Selbstjustiz, wenn es sich um einen jüngeren Kommissar handelte. Der Menschheitsfreund setzte sich in einen Ohrensessel und zündete sich eine Pfeife an. Im Hintergrund knackte der Kamin. 3 Wochen später hatte er den Mörder entlarvt. Der Mann mit der schwarzen Kutte. Er war immer da, wenn er selbst morden wollte. Aber wie konnte das sein? Wurde er von diesem hässlichen Phantom beschattet? Hatte er den Mann mit der schwarzen Kutte bereits ein anderes Mal gesehen? Er erinnerte sich dunkel an eine Gelegenheit im Supermarkt, aber als er sich das Geschehen deutlich vor Augen hielt, merkte er, es war nur ein Mann mit schwarzem Mantel und Wollmütze gewesen. Entweder der Mann mit der schwarzen Kutte ermordete absichtlich seine ausgewählten Opfer oder er dachte einfach wie er. Aber so sehr konnten sich 2 Menschen gar nicht ähneln, dass sie stets dieselben Leute zum Ermorden wählten. Aber wie dann? Die Auswahl der Opfer ermittelte er in einem langen und aufreibenden Verfahren, das er in seinem Frauenbuch festhielt. Nach 3 Tagen ohne Durchbruch kam er wieder auf diesen Gedanken zurück. Das Frauenbuch, dass es jemand in die Hände bekommen konnte, war undenkbar. Dafür hatte er es viel zu gut versteckt. Nicht bei sich zu Hause, natürlich, natürlich. Denn wenn die Polizei bei ihm auftauchte, wollte er ihnen keine Beweise in die Hände spielen. Nein, an seinem Arbeitsplatz hatte er es untergebracht. Dort, wo niemand es finden konnte, an einem Ort des Wissens. Aber Wissen, das niemand wissen wollte. Das war ja das Tolle an seinem Versteck. Das Frauenbuch war für jeden zugänglich. Aber man musste es aufsuchen wollen. Und den Ort, an dem es versteckt war, wollte niemand aufsuchen. Garantiert nicht. Nur wenige seiner Arbeiter benutzten die private Bibliothek seiner Druckerei. Und wenn, suchten sie bestimmt nicht nach James Boswells Geruchlehre der Botanik, Band 4 und 5. Zwischen diesen beiden Bänden lag das Frauenbuch, behütet und versteckt. Besorgt machte er sich auf dem Weg zum Regal, um nachzusehen. Sein Buch war noch immer da. Der Menschheitsfreund atmete aus. Er hatte schon das Schlimmste befürchtet. Er blätterte die Seiten durch. Nichts als seine Handschrift und seine Skizzen. Er wollte das Buch schon zuklappen und wieder ins Regal stellen, da fiel ihm etwas auf. Auf der letzten Seite war das Buch markiert, mit einer Verleihnummer und einem Barcode. Seine Sekretärin Greta musste es versehentlich in den Katalog aufgenommen haben. Die Nachforschungen im Bibliothekscomputer bestätigten seine Befürchtung. Das Frauenbuch war tatsächlich katalogisiert worden. Jeder hätte es sich ausborgen können. Unter dem Titel »Das Frauenbuch – Handschriftliche Notizen von James Boswell zum Thema Frau sein« war es in die Bücherdatenbank eingegeben worden. Er rief die Liste der Entleiher auf.
Das durfte nicht wahr sein. Das Buch war mehrmals entliehen worden. Nur für den Gebrauch im Lesesaal. Aber trotzdem. Und immer wieder an dieselbe Person. Eine gewisse Bertha Habinger. Natürlich. Er kannte diese seltsame, strenge Frau sehr gut. Sie war ein Musterbeispiel einer großartigen Persönlichkeit. Mehrmals pro Woche hielt sie sich in der Druckerei auf und gab verschiedenste Broschüren, Speisekarten und Einladungen für die Hotels und Restaurants des Dr. Stiegnint in Auftrag. Ihm war nie aufgefallen, dass sie irgendein Interesse an seiner Bibliothek zeigte. Eigentlich stand sie auch nur seinen Arbeitnehmern offen. Wahrscheinlich war sie mit Greta ins Gespräch gekommen. Ein Problem war aufgetaucht, zu dessen Lösung Greta die allgegenwärtige Hilfe der Literatur empfahl. Was für eine schlaue Seele Greta doch war. Aber was hatte sie bloß mit ihrer Tratschzucht angerichtet? Es wurden Menschen ermordet. Aus einem falschen Grund. Was wusste er sonst über diese Frau Habinger? Er beschloss, sie zu beobachten. Erst gab es nichts Auffälliges zu berichten. Bertha Habinger startete ihren Arbeitstag um 8 Uhr im Büro von Dr. Stiegnint. Dort nahm sie die Aufträge des Tages in Empfang und fuhr dann in dieses oder jenes Hotel, organisierte Besprechungen mit dem Kochdienst oder den Kongressorganisatoren. Sie kümmerte sich um die Drucksorten und so weiter. All diese Tätigkeiten machte sie sehr gut. Natürlich, denn sie war ja auch eine Frau. Konnte Bertha Habinger der Mann mit der schwarzen Kutte sein? Es war nicht unmöglich, aber sie war doch sehr zart gebaut. Schwer vorzustellen, dass sie für diese kaltblütigen Morde verantwortlich war. Aber wenn es nicht Bertha Habinger war, wer dann? An einem Donnerstagabend wurde sie von einer Frau besucht, die Bertha Habinger sehr ähnlich sah. Eine Zwillingsschwester namens Sabine. Sie trafen sich in einer schummrigen Schnapsbar. Das ziemte sich doch gar nicht für solch aparte Frauen. Aber in den wenigen Minuten, die der Menschheitsfreund die beiden Schwestern beobachtete, wurde ihm klar, warum Bertha Habinger darauf bestand, dieses Treffen in einer so schlecht frequentierten Bar wie dieser anzuberaumen. Erst lachte die Schwester, laut und unpassend. Dann umarmte sie Bertha Habinger, wollte ihr einen Kuss aufdrücken, den ihre Schwester pikiert ablehnte. Dann schlug Sabine auf sie ein, lachte wieder, wedelte mit den Armen, weinte, schmiss mit einem Sessel um sich und sank in die Arme von Bertha Habinger, wo sie dann begann, diese blutig zu beißen. Bertha Habinger setzte ihre Schwester in ein Taxi und ging. Der Menschheitsfreund beschloss, dem Taxi mit seinem Wagen zu folgen. Er fuhr in eine außerhalb der Stadt liegende Nervenheilanstalt. Vor den Toren machte er Halt und beschloss, diese am nächsten Tag persönlich aufzusuchen. Manfred Glimhaus, der Leiter der Anstalt, begrüßte den Menschheitsfreund sehr freundlich und bat ihn in sein Büro, ein lichtdurchflutetes, sauber aufgeräumtes Zimmer, aus dem man eine erhebende Aussicht auf die verschneiten Wälder und Wiesen der Umgebung hatte. »Sie wollen wen besuchen? Sabine Habinger?« begann er. »Die gibt es hier nicht. Und doch ist sie mein interessantester Fall.« Der Menschheitsfreund musste sehr betroffen und irritiert dreingeblickt haben, denn Manfred Glimhaus führte aus. Die Person, die offenbar gemeint war, Sabine Habinger, sei verstorben, als sie 13 Jahre alt gewesen sei. Ein Autounfall. Zurückgeblieben seien ihre Zwillingsgeschwister Martin und Bertha Habinger. Sabine sei immer die Anführerin gewesen. Sie sei die Starke der Drillinge gewesen und habe bestimmt, was getan wurde. Sie habe den Kopf voll verbotener Abenteuer gehabt, die leichtsinnig und gefährlich gewesen seien. Auf einem dieser Entdeckungstrips sei Sabine Habinger von einem Mietwagen regelrecht geköpft worden. Die zurückgebliebenen Geschwister seien in Depression und Apathie verfallen. Mit Martin sei es so schlimm geworden, dass er in eine Anstalt gemusst habe. Seit seiner Jugend sei Martin Habinger mit seinen fürchterlich zersausten Stimmungen Patient unter der Aufsicht Manfred Glimhausens. Bertha Habinger habe sich in ein freudloses Berufsleben und eine erbarmungslose Sexsucht geflüchtet. Trotzdem sei eine gewisse Sabine Habinger seit ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Vereinzelt werde sie in Institutionen wahrgenommen. Manfred Glimhaus habe Bilder von einer Überwachungskamera gesehen, als sie in einem Spital erfolglos versucht habe, ein abgelaufenes Tablettenrezept zu verlängern. Natürlich könne es nicht die echte Sabine Habinger sein, deren kopflose Leiche im Familiengrab liege.
aber sie sehe den Geschwistern wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Die Frage laute also nicht mehr, wer war Sabine Habinger, sondern wer war diese Sabine Habinger? Der naheliegend Verdächtige, Martin Habinger, könne nichts damit zu tun haben. Er habe sich zum Zeitpunkt der Aufnahme der Spitalskamera auf einem mehrwöchigen Patientenseminar in der französischen Schweiz befunden. Der Menschheitsfreund erhob sich. Er verabschiedete sich freundlich von Manfred Glimhaus und schlug ihm eine Axt in den Kopf. Der Menschheitsfreund entwickelte einen neuen Plan, um den Mann mit der schwarzen Kutte zu entlarven. Er suchte sich ein weiteres Opfer aus und schrieb seine Recherchen in sein Frauenbuch. Als seine Gedankensammlung fertig war, versteckte er wie sonst auch das Buch in der Bibliothek. An jenem Abend, den er sich für den Mord reserviert hatte, legte er sich auf die Lauer. Tatsächlich erschien der Mann mit der schwarzen Kutte im Park und erwürgte die Frau aus seinen Notizen. Anschließend rannte er davon, der Menschheitsfreund hinterher. Die Gestalt verschwand in Bertha Habingers Wohnung. Wutentbrannt klopfte der Menschheitsfreund an ihre Wohnungstür. Sabine Habinger öffnete. Sie hatte die schwarze Kutte noch in der Hand. Doch irgendetwas an ihr war seltsam. Als er sie genauer betrachtete, sah der Menschheitsfreund, dass es sich nicht um Sabine, sondern um Bertha Habinger handelte. Das leicht rundere Gesicht, die weniger zornigen Augen. Sie hatte sich als Sabine verkleidet und war in ihrer Rolle als Sabine in die Kleidung des Mannes mit der schwarzen Kutte geschlüpft. Der Menschheitsfreund stürmte das Zimmer und warf sie aufs Bett. Schreiend verhörte er Bertha Habinger. Immer wieder tauchte die Frage auf, warum sie das alles getan hatte. Leider zerstückelte er sie, während er sie befragte, sodass sie keine nennenswerten Aussagen mehr von sich gab. Das war nicht bestens gelaufen, aber er hatte eben eine solche Wut. Es folgten einige der schönsten Tage, die der Menschheitsfreund je erlebt hatte. Seine Gedanken waren frei. Kein Zweifeln hinderte ihn daran, die verkommensten Frauenfiguren zu enttarnen und ihr Leben bis ins Kleinste zu durchforsten. Bald schälte sich aus einer Gruppe die Königin der Verdorbenheit heraus. Es war eine Trafikantin, die ihren dünnen Mann mit einem dicken Mann betrog. Etwas an diesem Ungleichgewicht schrie ihn an. Doch was musste er feststellen, als er mit einem Messer der Frau im Park auflauerte? Wieder war da die Gestalt mit der schwarzen Kutte. Mit beiden Händen stach sie der Trafikantin einen Grillspieß ins Herz, auf dem noch ein knuspriges Schwein steckte. Neid packte den Menschheitsfreund. Eine bessere Symbolik hätte es in diesem Fall gar nicht geben können. Frohlockend stürzte er sich auf die Gestalt mit der schwarzen Kutte und schmetterte ihr sein Messer in die Schulter. Ein Schrei. Er riss der Gestalt die Kutte vom Kopf. Aber war denn das die Möglichkeit? Unter der Kutte verbarg sich Sabine Habinger. Wie konnte das sein? Ihre Schmerzensschreie waren rauer, tiefer, irgendwie unweiblich. Jetzt konnte er die Unstimmigkeiten erkennen. Das viele Puder im Gesicht, die Bartborsten, der Adamsapfel. Martin Habinger, rief der Menschheitsfreund aus und stach sein Messer auch in die andere Schulter. Hinter Fluchen, Zähneknirschen und Blutrunzeln gestand Martin Habinger die ganze Geschichte. Nachdem seine Schwester Sabine bei dem fürchterlichen Unfall gestorben war, hatten er und seine Schwester Bertha Habinger geschworen, sie weiterleben zu lassen. Nach einem strengen Terminkalender wiesen sie sich gegenseitig zu, die Rolle von Sabine einzunehmen. Mal war es Martin, mal war es Bertha. Eine Zeit lang funktionierte es und schützte die beiden vor einer allumfassenden Trauer. Nur dann geschah etwas mit Sabine. Sie bekam Probleme, psychische Probleme. Bertha Habinger konnte sich dagegen abschirmen, aber Martin wurde mitgerissen und landete schließlich selbst in der Psychiatrie. Trotzdem hielten sie an der Person ihrer Schwester fest. Deren Gedanken und Taten wurden immer dunkler. Es war, als hätte der Tod seine kalten, knochigen Finger aus dem Jenseits in ihr Hirn gesteckt und Gefühle wie Menschlichkeit und Mitleid zum Ertauben gebracht. Sabine Habinger war außer Kontrolle und es gab nichts, was sie tun konnten. Nachdem der Menschheitsfreund Bertha Habinger vor wenigen Tagen zerstückelt hatte, war es nun Martin allein, der seine Schwester weiter zum Leben erweckte. Und das schlecht, denn seitdem alles auf ihm lastete, wurden die psychotischen Veranlagungen von Sabine immer stärker. Wie auch immer, der Menschheitsfreund übergoss Martin Habinger mit Benzin und zündete ihn an. Die verkohlte Leiche warf er dann in einen alten Brunnen, der im Gestrüpp eines Waldes nahezu unauffindbar war. Der Menschheitsfreund hatte den Fall gelöst. Und was für ein Kinderspiel war es gewesen. Wie faul und verkommen musste die Polizei eigentlich sein? Diese Bequemlichkeit musste er bestrafen. Wie, war ihm auch schon klar. Er würde den verantwortlichen Ermittler Brussier aufspüren und ihm schmerzhaft die Leviten lesen. Anschließend würde er ihn zerhacken und den Hunden und Frauen dieser Stadt zum Fraße geben. Brussier sperrte seine Wohnung auf. Kaum war er eingetreten, spürte er einen dumpfen Schlag auf den Hinterkopf. Er stöhnte und fiel zu Boden mit dem Gesicht auf die gefrorene Lake der Waschmaschine, die mittlerweile schon die ganze Wohnung bedeckte.
Du Faulpelz, rief der Menschheitsfreund. Wollt ihr mich arschen mit dem Hund? Wollt ihr damit sagen, dass ich ein Hund bin? Bin ich ein Hund? Ich habe kein Geld, sagte Brussier. Das ist wahr. Geld interessiert mich nicht. Ich will wissen, warum euer Fleisch so träge ist. Die Parkmorde, jeder hätte dahinter kommen können. Aber ich habe doch die Morde gelöst. Ich hatte sogar Geständnisse. Man hat sie mit Spott übergossen, sonst nichts. Ich verstehe nicht, aber wer hat dann die Parkmorde? Sie sind die Ausgeburt der Trägheit, Brussier. Dafür müssen Sie sterben. Das ist mir wichtig, dass Ihnen das klar ist. Sie müssen sterben aufgrund Ihrer Interesselosigkeit. Was erzählen Sie da? Sie erfinden ein Bild, das mit meiner Person nichts zu tun hat. Keine 4 Wochen habe ich gebraucht, den Fall zu lösen. Es wäre so einfach gewesen. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ich habe einen solchen Durst. Hören Sie, in meinem Kühlschrank habe ich Bier. Starkes Bier. Mein Herz pumpt so laut vor Aufregung und Durst. Ich kann Ihnen gar nicht folgen. Schnauze, Feigling.
Der Menschheitsfreund boxte in Brussiers Gesicht. Er musste sich vorstellen, wie er in einer Seitengasse einem Rudel streunender Hunde von der guten Brussier-Wurst zu essen gebe, und lachte auf. Brussier schmeckte sein Blut und schauderte.
Jemand musste Zugang zu meinem Frauenbuch haben. Ich hatte es in der Bibliothek versteckt.
Welches Frauenbuch?
Dachte Brussier. Er traute sich nicht, es auszusprechen. Er fürchtete sich vor weiteren Schlägen. Andererseits war es vielleicht besser, Interesse zu zeigen. Der Irre hatte sich doch schon beschwert über seine Apathie.
Es war alles nur ein dummer Zufall, dass es Greta tatsächlich mit einem Verleihcode versehen hatte.
Greta?
Geben Sie sich keine Mühe. Ihr Heucheln nützt nichts mehr. Ich werde Sie töten. Ich habe schon ein eigenes Kapitel für Sie angelegt.
Schade, dass er den Vorschlag mit dem Bier überhört hatte, dachte Brussier. Er könne jetzt ein bisschen Alkohol gut gebrauchen. Alkohol war gut gegen die Schmerzen, enthielt aber auch Alkohol.
Die Person, die sich das Frauenbuch ausborgte, hat eine Schwester, aber die gab es gar nicht.
Bitte?
Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Und mit heutigen Tage schon überhaupt nicht mehr.
Warum denn nicht? Ich verstehe kein Wort.
Sabine Habinger ist vor 20 Jahren gestorben.
So können Sie doch nicht reden.
Jetzt konnte sich Brussier nicht mehr zurückhalten.
Sie sprechen lieblos einen Satz nach dem anderen. Sie müssen doch die Sätze in einen Zusammenhang bringen, dass der eine Satz den anderen klarer macht und nicht verdunkelt. So wie Sie können Menschen doch nicht miteinander reden.
Doch der Menschheitsfreund hatte nur Verachtung für den sich windenden Brussier.
Sabine Habinger, Martin Habinger und Bertha Habinger, sie waren unzertrennlich.
Ich verstehe kein Wort, dachte Brussier. Aber Sabine war die Anführerin. Ihre beiden Geschwister kamen über ihren Tod nie hinweg. Sie fühlten, dass ihnen etwas fehlte. Eine Leere machte sich breit. Erst war es nur ein Spiel, aber sie wurden süchtig danach, ihre Schwester wieder zum Leben zu erwecken. Sie teilten sich das Leben ihrer Schwester auf.
Hören Sie doch auf! Das ist doch ein Irrsinn!
Schließlich entdeckte Sabine Habinger das Frauenbuch. Das war der letzte Tropfen. Sie nahm sich die schwarze Kutte und wurde zur Mörderin.
Welche Kutte?
Fürchten Sie sich nicht. Es ist ja vorbei. Ich habe die beiden gerichtet. Nun sind die drei Geschwister wieder vereint. Und Österreich wird ab jetzt verschont von diesen dummen proletarischen Morden.
Ich werde dafür sorgen, dass Sie den Orden bekommen.
Sie werden dafür sorgen, dass Sie tot sind. Sie sind ein dummer, fauler, toter Mann. Brosier, ich...
Frau Habinger?
Krächzte Brosier.
Ich habe nie herausgefunden, wer sie wirklich war. Und dann war die Ermittlung zu Ende.
Der Menschheitsfreund legte seine ganze Verabscheuung in ein dickes Stück Spucke, das er Brosier in den Nacken schickte. Er grunzte und fuhr mit seiner Geschichte fort.
Ich werde Ihnen das Sitzfleisch abschneiden und Sie an Ihrer Faulheit verbluten lassen.
Er hob sein Messer.
Ich verstehe das nicht,
sagte Brosier.
Es ist doch gar nicht meine Schuld. Ich brauche meinen Partner. Einen Partner, der mich zu Höchstleistungen antreibt. Aber mein Partner hatte Probleme. Ich konnte nicht denken. Meine Gedanken waren zu wenig gut.
Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Ihr Problem und das Ihres Partners? Ihr seid das Fallobst der Geschlechtergesellschaft. Die Frauen haben sich von euch abgewandt. Zu Recht. Ihr seid in einem Zustand, der für die moderne Frau einfach nicht mehr interessant ist. Aber das macht alles nur noch viel schlimmer. Ihr seid trübe Gestalten, in deren Leben kein weiblicher Gedanke mehr eindringt. Eine Parallelsozietät der Versager und deren Versagensängste. Ihr seid unnütz im Kampf für die neue Muttergesellschaft.
Der Menschheitsfreund richtete sein Messer auf Brosier. Er beugte sich über ihn und schnitt ihm die Hose auf.
Meine letzte Hose, dachte Brosier. Langsam ließ er die scharfe Schneide auf Brosiers Gesäßbacken herab. Brosier brüllte vor Schmerz, als das Messer tief in seine Haut einschnitt.
Der Menschheitsfreund lachte gemein. Dann begann er zu bluten. Ein Ziegelstein war durch das Sichtfenster der Eingangstür auf seinen Kopf geschmettert worden. Gerade vorgestern hatte es Brosier neu verglast. Der Menschheitsfreund jaulte und sprang hoch. Jetzt sah er eine Hand, die sich durch das Fenster nach innen schob, um die Türklinke zu betätigen. Der Menschheitsfreund ging in Position, duckte sich und lauerte. Doch er rechnete nicht damit, dass die Tür aufflog, noch bevor die Klinke gedrückt worden war. Mit einem lauten Geräusch sauste die Tür auf den Kopf des Menschheitsfreundes. Fluchend fiel er zu Boden, direkt neben dem blutenden Brosier. In der Tür standen jetzt Primarius Strom und Dr. Ronson. Ihre Gesichter waren durch Skimützen vermummt. Damit, dass Brosier nicht alleine war, hatten sie nicht gerechnet. Irritiert blickten sie auf die beiden am Boden liegenden. Sie wollten Brosier doch nur einen Besuch abstatten und in dessen Wohnung alles kurz und klein schlagen. Aus Rache, wegen des nicht bezahlten Gemäldes. Der Menschheitsfreund warf sich vor, um sein Messer in Primarius Stroms Schuh zu rammen. Primarius Strom trat ihm blitzschnell mit dem rechten Fuß gegen den Kopf. Der Menschheitsfreund rollte zur Seite, wo er von Dr. Ronson einen weiteren Hieb bekam. Primarius Strom kniete sich nieder und löste das Messer aus der Umklammerung. Er war verärgert, dass man ihn ermorden wollte. Regelrecht entrüstet. Er sah rot und stach damit dem Menschheitsfreund mehrmals in den Kopf, in die Augen, in die Nase, durch die Wange, in den Hals. Es wurde Stillschweigen vereinbart. Primarius Strom und Dr. Ronson entsorgten die Leiche nach Brosiers Vorgaben. Brosier wurde in ein Krankenhaus außerhalb der Stadt gebracht. Dr. Ronson und Primarius Strom überwiesen ihm dafür, dass er keine Strafanzeige einbrachte, einen äußerst ansehnlichen Geldbetrag, mit dem sich all seine finanziellen Sorgen in Luft auflösten.
»Ich kann mir neue Hemden kaufen«, dachte Brosier.
»Und die besten und schönsten Zähne.«
Und endlich konnte er wieder seiner alten Leidenschaft frönen, in England auf Pferde zu wetten. Hampus lag erschöpft auf der Bahre. Bergund streichelte seinen Kopf. Die Zeugen hatten hinter dem Sichtfenster Platz genommen und warfen Popcorn und Papierknäuel dagegen. Dann kam der Tierarzt Dr. Weisner und versetzte Hampus die Spritze. Bergund sah, wie die Anspannung aus Hampus wich. Noch war ein leichtes Glimmen in den Augen. Sein Brustkorb hob und senkte sich.
»Mörderhund her!«
rief jemand. Bergund ignorierte ihn. Er nahm Hampus Pfote in die Hand und streichelte sie. Immer wieder, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte. Er wollte weinen, aber er konnte nicht. Hampus spürte, wie sich das furienhafte Kratzen und Beißen in seinem Körper beruhigte. Er fühlte die schwere Last von sich abfallen. Er begann zu träumen. Er träumte, mit seinen Geschwistern auf einer Wiese zu laufen, ihrer Mutter hinterher. Die Mutter wandte sich im Laufen ihren Kindern zu und strahlte sie an. Aus ihren schlackernden Zitzen quoll in dicken Tropfen die köstliche Muttermilch. Hampus bellte vor Vergnügen. Am Rand der Wiese in weiter Ferne sah er Bergund auf einer Parkbank sitzen. Aus seiner Aktentasche holte er eine eingepackte Jause. Noch bevor Bergund den Inhalt aus dem Jausenpapier gewickelt hatte, konnte Hampus ihn schon riechen. Durfte es wahr sein? Bergund ließ zwischen seinen Fingern eine saftige, dicke Knackwurst baumeln. Hampus jauchzte entzückt und purzelte über die bunte Blumenwiese. Das Summen der Bienen, die herrlichen Farben, der Duft des Grases. Immer näher kam er dem Freund, den er so liebte, mit seiner herrlichen Knackwurst.